Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. WASP wünscht viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Disrupting Complexity. Unser heutiges Thema: Automatisiere alles. Einfachheit, der Schlüssel zur digitalen Transformation. Wer könnte hier ein besserer Gesprächspartner sein als mein heutiger Gast? Kurt Simon Hardinghausen, seines Zeichens Managing Director bei MieleX. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Hallo Kai.
Simon, bevor wir jetzt in dieses spannende Thema eintauchen, bitte stell dich doch einmal kurz den Hörern vor und wer du bist, was du machst und was dich vor allem tagtäglich motiviert und mittlerweile ein gesetztes Thema in meinem Podcast, Bezug nehmen auf unser Motto Disrupting Complexity. Gerne auch nochmal aus deiner Sicht, was bedeutet eigentlich Komplexität für dich und wie gehst du damit um? Hast du eine Anekdote, beruflich oder privat, wie du zum Beispiel Komplexität überwunden hast?
Boah, so viele Dinge auf einmal.
So viele Dinge direkt am Start.
So eine komplexe Frage.
Ja.
Ich bin Kurt Simon Hardinghausen, 50 Jahre jung, Vater von 5 sehr dynamischen Kindern, lebe auf einem Bauernhof in den Bergen des Chiemgaus und arbeite bei MieleX als Managing Director, habe dort 2021 das Amt angetreten, meine erste Anstellung, so klassische Anstellung in einem Unternehmen. Und das zeigt auch, wie ich mit meinen Themen umgehe. Ich bin sehr offen für Neues, sehr neugierig und möchte gerne viel Impact generieren. Und da wurde mir einfach die Möglichkeit gegeben, etwas für ein Familienunternehmen zu entwickeln, aufzubauen und erfolgreich zu machen. Und das hat mich wahnsinnig motiviert. Sehr junges Team und wir haben in sehr kurzer Zeit ein großes Team aufgebaut. Da werden wir bestimmt später noch drüber reden. Mhm. Und ich habe diesen Spagat relativ gut hinbekommen, auch während der Corona-Zeit zwischen Amsterdam und den Bergen zu pendeln und, glaube ich, auch gut gewesen, einmal die Stadt zu haben, das Leben dort zu haben und dann wieder zurückzukommen und abzuschalten und in den Bergen mit der Familie zu sein. Und das macht mein Leben aus und ich bin getrieben von Neugierde. Und wenn irgendetwas einen Stecker hat oder Einsen und Nullen durchfließt, dann reizt mich das und ich muss das ausprobieren. Und nicht nur in der Theorie, sondern ich muss es anfassen, auseinanderbauen und gucken, wie es funktioniert.
Cool. Und auf das Thema Komplexität nochmal zu kommen?
Ich bin jemand, der aus verschiedenen Perspektiven auf ein Problem schaut und versucht, eine Lösung zu finden, die für diese Perspektiven vertretbar ist. Und viele Unternehmen und viele Situationen addieren Dinge dazu, um es managebar zu machen. Und ich mache genau das andere. Ich versuche, Dinge wegzunehmen und bin immer noch Verfechter, dass jedes Unternehmen einen Chief Simplicity Officer braucht. Genau derjenige, der sagt, let go, schneidet das weg, das brauchen wir nicht mehr. Und das war immer schon mein Antrieb und genauso sehe ich das auch für unser Unternehmen, zu sagen, was brauchen wir wirklich, um erfolgreich zu sein.
Okay, um vielleicht direkt mal auf MieleX zu sprechen zu kommen. Ich glaube, manche mögen es vielleicht nicht kennen draußen im Markt. Könntest du uns, unseren Hörern, kurz mal MieleX vorstellen? Und was war auch die Vision? Du hast es kurz angerissen, aber was war die Vision hinter der Gründung des Hubs, nenne ich es jetzt mal? Und wie unterstützt der Hub dann auch die, denke ich mal, globale Strategie von Miele auch?
Miele als Familienunternehmen in Besitz von 2 Familien hat über mehrere Jahre versucht, Talente nach Gütersloh zu ziehen, um genau diese digitale Transformation, vor allem im Marketing- und Sales-Bereich, voranzutreiben. Es hat der Standort nicht den Anziehungsfaktor gehabt, den es brauchte, um die Talente zu finden, um diese Transformation zu treiben. Und dann hat man gesagt, okay, wo gehen wir denn hin? Und haben dann, statt mit Beratungshilfe, hat man sich für Amsterdam entschieden. Und das war ein super Weg. Also bis heute sage ich, das ist die beste Entscheidung gewesen. Diese Stadt bietet alles, was man dafür braucht, um die richtigen Talente zu finden. Und die Aufgabe von MieleX ist es, neben der Rolle des digitalen Transformators für Marketing und Sales, das Thema E-Commerce, Direct-to-Consumer, Data, neue Kulturen, neue Methoden, Arbeitswege, Agilität zu etablieren und nach in der Vernetzung des Unternehmens in das Unternehmen zu bringen. Über die Talente, über Beispiele, über Effekte, die wir generiert haben, zu zeigen, dass das funktioniert, Ängste zu nehmen, in Dialog zu gehen. Mhm. Und wir sind gegründet worden am 01.01.2020. Am 16. Juni habe ich das 2021 übernommen. Damals war es noch ein kleines Team. Und wir haben dann die Aufgabe geleapfrogged, also verändert und gesagt, okay, wir können einen viel größeren Footprint für Miele hinterlassen. Und wir sind viel konnektiver, als das vorher gedacht war. Wir sind viel integrativer in der gesamten Organisation. Und dadurch haben wir, glaube ich, eine erhebliche Rolle im Miele-Konzern für die Weiterentwicklung des Unternehmens gehabt.
Spannend. Ich denke, da gehen wir nachher auch nochmal on Detail drauf. Weil ich den Begriff so gerne mag. Du bezeichnest dich ja auch, wie du gerade gesagt hast, gerne auch als oder selbst als Chief Simplicity Officer. Was bedeutet denn in dem Zusammenhang Einfachheit in deiner Rolle und wie bringst du denn diese Denkweise halt auch, in eine komplexe Organisation wie Miele ein?
Das Erste ist verständlich machen. Es geht ja nicht um zu reagieren oder zu interagieren, sondern erstmal ums Verstehen. Verstehen ist die Grundlage, um Dinge zu vereinfachen. Weil dann kann ich sagen, okay, was hat welchen Wert und was brauche ich jetzt gerade in diesem Kontext, in dieser Situation? Und der Simplicity Officer, meiner Meinung nach, schafft es, komplexe Zusammenhänge so verständlich zu kommunizieren und zu interaktiv zu machen, dass er nicht nur in seiner eigenen Organisation, sondern in der Gesamtorganisation Anbindung findet. Und diese Anbindung ist essentiell, um das Buy-in zu haben, die Ängste zu nehmen, die Silos aufzubrechen und ein Verständnis dafür zu bekommen, was man erreichen kann gemeinsam, wenn man diesen einfachen Weg geht und bestimmte Dinge einfach nicht mehr tut.
Kann natürlich auch eine Position sein, die Reibung erzeugt, kann ich mir vorstellen.
Definitiv.
Ja. Ich formuliere es gerade mal ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja wie in jedem Change-Prozess oder wenn man halt auch neue Sachen einbringt oder gerade auch transformiert, was ja sicherlich in vielen Aspekten notwendig ist. Ich finde halt diese Rollenbezeichnung spannend, weil die Frage geht auch dahingehend noch, was braucht denn so jemand an Skillset?
Erstmal eine Offenheit und wie du sagst, auch natürlich eine gewisse Teflon-Beschichtung, um die Reaktionen, die daraus entstehen, wirklich abzukönnen. Aber wenn du zu weich gewaschen und zu sehr auf Kuschelkurs in so eine Organisation reingehst, dann wirst du nichts bewegen. Mhm. Auf der anderen Seite darfst du aber auch nicht so eine Ritterrüstung anhaben und alles an dir abprallen lassen, sondern du musst da schon eine gewisse Empathie haben und auch Verständnis, deswegen diese Perspektiven. Mhm. Die Perspektiven sind essentiell, um auf die Personen eingehen zu können, sie abzuholen, mitzunehmen. Und dann kann man auch was bewegen. Ich hatte bestimmt nicht nur Freunde im Unternehmen, oder ich habe nicht nur Freunde im Unternehmen, auch bestimmt Kritiker. Und das ist auch okay. Aber diese Reibung braucht es, um was zu verändern. Und du wirst Absolut. Die Probleme von heute und von morgen nicht mit Methoden von der Vergangenheit in den Griff bekommen. Und dafür braucht es einfach Veränderung und Change, wie du gesagt hast. Und da muss man verstehen.
Kann ich aus meiner Warte nur so unterschreiben. Du hattest auch angerissen, dass eine Mission Familie X auch beinhaltet die Automatisierung von Prozessen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, die Transformation von Denkweisen und auch die Steigerung der Effizienz zum Beispiel durch KI und digitale Tools. Das sind ja immer große Begriffe sozusagen, die ja en masse auch durch den Markt getragen werden. Mal mehr fundiert, mal weniger fundiert. Ja, also wie denkst du denn jetzt aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung halt auch, wie profitieren denn sowohl jetzt Unternehmen wie Miele in dem Falle? Als aber auch dann die Endverbraucher direkt von solchen, ich nenne es jetzt mal Innovationen, obwohl ich diesen Begriff auch nicht mag.
Also erstmal, die Grundlage dessen ist Transparenz. Mhm. Und wir haben bei Miele X ein System aufgebaut, wo alles, was wir machen, gesammelt wurde, um es für jeden einsichtig zu machen, zu verstehen, wo stehen wir gerade, warum haben wir welche Entscheidung gefällt. Also wir haben auch mit dem Eisenhower-Prinzip, Impact and Effort Model, gesagt, okay, warum haben wir uns entschieden, das jetzt in unserer Agenda nach vorne zu ziehen? Weil wir sagen, okay, wir glauben, das hat einen größeren Impact für das Unternehmen. Das heißt, wir haben alles in Tickets gepackt, in Jira, haben es bewertet und dann über ein Advanced Roadmapping in Roadmaps gepackt. Und wenn jemand krank war, wurde es automatisch angepasst, dann wurden die Roadmaps angepasst, die Teams angepasst, die Zusammensetzung der Teams und haben das transparent gemacht. Das heißt, wir hatten genau gesehen, was stand in unserem Backlog an Aufgaben. Was haben wir wann wie priorisiert und konnten das natürlich auch jederzeit wieder re- oder depriorisieren und haben somit den Teams die Möglichkeit gegeben, erstmal, dass sie wussten, wohin sie laufen und die gesamte Organisation auch gesehen hat, was wir bis zum Ende des Jahres erreichen wollten oder bis zum Ende des Quartals oder als Team. Und wir haben gesehen, wie effizient unsere Teams gearbeitet haben, weil wir mit Punkten gearbeitet haben, wussten, wie viel wir im Monat an Velocity hatten und wie schnell wir bestimmte Tickets abgearbeitet haben.
Okay. Ich würde gerne auch noch auf ein weiteres Zitat von dir zu sprechen kommen. Ich mag deine Zitate, wenn ich ehrlich bin. Zum einen, klar, der Begriff Chief Simplicity Officer. Zum anderen halt auch geht's um auch quasi der Titel unserer heutigen Episode. Automatisiere alles, nicht irgendwas. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Zitat von dir, wenn ich richtig bin. Kannst du es nächstes Mal Philosophie, die du da hast, näher erklären und wie sie auch deine Herangehensweise bei Smile X auch prägt?
Ja, wir haben versucht, das, was wir machen und in einer Umgebung, in einem Ökosystem sichtbar zu machen, verständlich zu machen. Das heißt, alles messbar zu machen. Und nur wenn wir es messbar machen können, können wir es auch optimieren. Wir müssen irgendwo gegen einen Benchmark optimieren. Und das ging immer messbar machen, optimieren, automatisieren. Und wir haben nach und nach die Prozesse genommen, haben sie erstmal definiert und haben dann festgestellt, wow, wir sind gar nicht so unabhängig von dem Prozess, weil wir mit dem Mutterhaus zum Beispiel oder mit Externen arbeiten mussten. Und da haben wir dann Schnittstellen gehabt, die wir dann erstmal definieren mussten und auch dann gegebenenfalls auch optimieren oder anders lösen. Ja, also das heißt, wir sagen, wir haben unseren eigenen Prozess optimiert, aber dann das Außen, da waren wir sehr abhängig. Und das war eine riesen Herausforderung für uns, diese Prozesse einmal zu verstehen. In der Wahrnehmung war der Prozess vielleicht 20 Prozessschritte. Nachdem wir es aber mal dokumentiert haben, kam dann raus, es waren dann doch 191. Das heißt, wir haben wirklich alle E-Mails, alle Kontaktpunkte, Zeiträume.
Also ihr seid wirklich super granular reingegangen.
Und exemplarisch, wir haben gesagt, was sind die 10 wichtigsten Prozesse, die wir richtig machen müssen, um effektiv zu sein und wirklich impactful zu sein.
Ist da jeder mitgegangen?
Natürlich nicht. Ja. Aber, und das ist das Spannende, innerhalb der Organisation sind wir über die Zeit, in der wir das Ganze aufgebaut haben, mit einem sehr niedrigen Churn gefahren. Das heißt, wir haben um die 7-8% nur Veränderung gehabt in der Mannschaft.
Oh, okay.
Und das ist in dem Umfeld, wo gerade auch sehr, sehr viel Headhunter unterwegs sind und sehr, sehr viel Talent Drain war, sehr, sehr stabil gewesen. Damit sind wir sehr, sehr zufrieden und sehr stolz drauf.
Dann scheint ja aber trotz dieses Prozesses oder trotz dieser, ich sag mal, diese Pain Points, die ihr hattet während dieses Prozesses, dann die Leute nicht frustriert gewesen so nach dem Motto, boah, das wird mir hier jetzt gerade zu viel, wenn wir jetzt wirklich so granular reingehen in die Prozesse, um das alles aufzudröseln, um es nachher effizienter zu machen. Also das heißt, die Leute waren logischerweise, so höre ich zumindest raus, dann auch motiviert, es zu tun, die meisten.
Genau, es haben ja nicht alle an diesem Prozess in dieser Tiefe mitgearbeitet, sondern wir haben ja diese Prozesse geschaffen, damit die Leute, die effektiv an den Projekten arbeiten können. Und klassisch, wie es im Scrum nun mal ist, dass es halt diese Scrum Master gibt, die alle an Blockaden wegräumen, dass sie einfach arbeiten können und effizient sind.
Da würde ich gerne nochmal kurz einhaken, weil neben den technologischen Fortschritten, auf die du ja Wert legst, ja, legst du ebenso Wert, und das hast du ja gerade auch dargestellt, auf, ich nenne es mal Transformation von Denkweisen. Weil ohne das geht's ja schlecht.
Absolut.
Oder schlechter. Ja. Wie gehst du das an? Weil ich denke, es wird einige draußen interessieren, weil in jedem Unternehmen, sei es groß, klein, mittel, was auch immer, sobald du halt, ja, Transformation ist halt auch immer so ein Wort, aber sobald du halt Change in einem Unternehmen hast, in dem du vielleicht auch jetzt auch gefordert bist, vielleicht gar nicht, weil du es willst, sondern weil du der Markt es erfordert oder das Business es erfordert, musst du halt Prozesse, Denkweisen, Business Models und so weiter überdenken. Das erfordert ja bei einem selber dann auch wirklich willens zu sein, anders zu denken, was ja nicht jedem unbedingt immer einfach fällt.
Ja.
Wie gehst du das an? Also insbesondere, wenn es auch darum geht, Widerstände in jetzt auch größeren Unternehmen, die wir sicherlich auch auftauchen, ja, mal mehr, mal weniger ausgeprägt, die zu überwinden.
Also erstmal haben wir kleine Schritte gemacht, die schnell zu Erfolgen geführt haben. Dass Leute sehen, da ist ein Impact, das verändert etwas. Dann haben wir immer gesagt, das ist eine Evolution. Wir wollen keine Revolution, wir wollen nicht disrupten, weil das würde die Organisation überfordern, das haben wir schon immer so gemacht. Die mussten die Leute abholen. Das heißt, wir mussten deren Perspektive verstehen, wieder verstehen, sie einbinden, integrieren. Wir haben ganz viel mit den Menschen gearbeitet und in diesen Prozessen dann verstanden, okay, worauf müssen wir Wert legen, dass sie auch das Buy-in geben. Und wir haben nicht alle abgeholt, aber wir haben einen sehr großen Teil der Organisation mitgenommen. Und das hat natürlich einen Effekt erzielt in der Gesamtorganisation. Und es war tatsächlich einfacher mit den Ländergesellschaften, die wesentlich offener waren, als mit unserem Headquarter. Okay. Weil im Headquarter ist natürlich so eine über die 125 Jahre Geschichte natürlich eine gewisse Kultur entstanden. Und diese Kultur können wir als kleine Insel aus Amsterdam gar nicht so einfach verändern. Das heißt, da sind ganz viele Player, auch mit denen wir sehr eng zusammengearbeitet haben, mit unserer IT zum Beispiel, die einen riesen Anteil an der Transformation haben, mit Smart Home, die die ganze Produkttransformation getrieben hat. Wir als Kommunikations- und Technologietransformation. Also das heißt, das ging nur in Teams, aber der Weg der kleinen Schritte und schnelle Erfolge. Und wenn die Leute sehen, dass es funktioniert, dann kriegt man auch eher ein Buy-in.
Welche Rolle spielt da Führung in dem Zusammenhang? Also um wirklich auch eine Kultur zu fördern, die offen für Veränderung ist.
Wahnsinnig viel. Also es gibt, wir haben kein Micromanagement gehabt, weil wir ganz klar gesagt haben, das ist dein Ziel, das möchten wir, haben wir gemeinsam bestimmt, dass das bis zum Ende des Quartals erreicht ist. Dadurch sind die Leute gelaufen. Und wenn die halt an einem Tag mal 6 Stunden gearbeitet haben und am nächsten Tag 12 Stunden, war das für uns unerheblich. Hauptsache, sie haben in dem Konstrukt Team funktioniert. Das ist natürlich ein anderer Führungsstil gewesen, als wir es zum Beispiel dann im Headquarter hatten, wo noch sehr hierarchische Strukturen waren. Und das hat schon zu Reibung auch geführt. Und wir mussten dann mit den Führungskräften zusammen gucken, wie finden wir einen Weg, um diese beiden Kulturen zusammenzubringen. Das ist ein Weg, der dauert mehrere Jahre und der wird auch nicht direkt in einen flawless, wie es bei uns heißt, in reibungslosen Ablauf kommen. Aber beide Seiten waren willens und das war die Grundlage, sich zu nähern und näher zusammenzuwachsen und voneinander zu lernen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass der Willen da ist. Ja, weil du kannst natürlich noch so viel prozessuieren, du kannst noch so viele Workshops machen, du kannst noch so viel Jira hoch und runter ticketen, wenn der Wille halt nicht da ist.
Ja, aber der Wille kam dadurch, dass wir gezeigt haben, dass wenn wir diesen Weg so gehen, dass der Effekte generiert, die positiv sind. Ja. Und es war, wir haben am Anfang, Beispiel ist Commerce Cloud Rollout, wir haben erstmal ein Rollout pro Jahr gehabt, das war sehr langsam, dann sind wir gekommen, dann haben wir 2, 4, 8, 16, es ging dann immer weiter, immer pro Quartal immer mehr und mehr Rollouts gehabt und dadurch, dass wir die Prozesse standardisiert haben und hochgradig automatisiert haben, waren wir dann effizienter, wesentlich effizienter und haben relativ schnell erstmal Commerce Cloud, dann später haben wir unsere CM- und Automatisierungsplattform ausgerollt und das ging dann auch wirklich viel, viel, viel schneller. Aber wir haben uns die Zeit genommen, und das ist auch essentiell, um den Prozess zu dokumentieren, zu standardisieren und deswegen auch zu vereinfachen und dann für jeden verständlich zu machen.
Macht Sinn.
Ja.
Ich würde gerne noch mal jetzt ein bisschen tiefer in Miele X einsteigen, wenn es okay ist. Du hast ja auch erwähnt in dem Vorgespräch, was wir hatten, dass Miele X durchaus als Pionier in der Branche agiert. Kannst du vielleicht auch unseren Hörern näher erläutern, halt, wie sich auch Miele X im Vergleich zu seinen Wettbewerbern, ich sag es mal in Anführungsstrichen, auszeichnet?
Also erstmal war es uns ein Anliegen, eine Firmenkultur und einen Ansatz zu finden, der in sich funktioniert. Und Amsterdam wurde ausgewählt als internationaler Standort, um auch internationale Talente nach Amsterdam zu holen. Das hatte nochmal steuerliche Vorteile mit der 30%-Regel, also mehr netto für den Angestellten. Und dadurch hatten wir weniger, aber brutto. Und das heißt, es war ein attraktives Modell. Aber, und das war das Wichtigste, wir haben Leute aus 44 Nationen geheiert. In einem Jahr 168 Leute.
Wow.
Das war im ersten Jahr, das war wirklich, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen relativ schnell den Footprint generieren. Das ist aber, heiern heißt ja finden. Also wir hatten Sourcer, die sind rausgegangen.
Wollte ich gerade fragen, wie hast du es denn geschafft, genau solche Spitzenkräfte anzuziehen?
Genau.
Weil klar, Amsterdam ist cool, ein netter Standort, aber sind andere Standorte mitunter auch.
Ja, aber und Miele X kannte zu dem.
Genau, das kommt auch noch dazu.
Aber wir sind hingegangen, wir sind in Behance gegangen, wir sind in GitHub gegangen, haben die Leute angeguckt, haben sie aktiv angesprochen, aus der ganzen Welt und haben dann einen 12-stufigen Prozess, die Talente.
12-stufig, ist ja mehr als Google.
Nee, ja, kommt auf die an, welche Rolle du hast. Aber es ging erstmal, sprechen die gut Englisch, passen die ins Team, haben die den fachlichen Fit? Ist es ein Comp-Shaper? Comp-Shaper heißt jemand, der mehrere Spezialisierungen hat. Weil wir wissen, dass die jungen Menschen relativ schnell von ihrer Aufgabe gelangweilt sind. Die wollen irgendwas anderes machen, sie wollen sich weiterentwickeln, die brauchen einen Career Path. Und das heißt, wir haben Leute gesucht, die Stärken haben in verschiedenen Feldern, sodass wir sie innerhalb der Organisation behalten können. Weil wenn sie endlich mal Miele verstanden haben, dann ist es gut, wenn sie 3 bis 5 Jahre bei uns bleiben. Also wir haben gesagt, Zielsetzung ist maximal 5 Jahre,
okay.
Um eine gesunde Durchdringung zu haben, immer wieder frische Gedanken einzubringen, frische Methoden. Aber diese 5 Jahre hätten wir sie gerne. Und deswegen war das Churn auch so niedrig. Und deswegen haben wir sehr viel Aufwand betrieben, mit den Aufgaben geben, da mussten sie das präsentieren, Socializing und so weiter. Und das war der Prozess gerade Richtung Führungskräfte, den wir sehr detailliert durchgeführt haben und hat auch sehr gut funktioniert.
Cool.
Und dann haben wir die Leute aus 44 Nationen zu uns gebracht, haben eine sehr diverse Struktur aufgebaut mit mehr Frauen als Männer in der Gesamtorganisation, ausgeglichen in dem Führungskreis. Und diese Diversity, hat uns geholfen, auch an Probleme mit unterschiedlichen Perspektiven ranzugehen und auch unterschiedliche Methoden anzuwenden, um sie zu lösen.
Das klingt ja schon fast so gut, um wahr zu sein.
Ja, es ist wahr. Wir hatten aber auch, und das muss man dazu sagen, von der Familie den Rahmen bekommen, ein Office aufzubauen, was wirklich state of the art ist. Viel Inspiration natürlich von Meta und Google und den ganzen fancy Offices.
Klar.
Aber in einer Form, der das einem Familienunternehmen auch entspricht. Das heißt, wir haben ein Großraum-Office gehabt mit unterschiedlichen Inseln. Wir haben eine Quiet Zone gehabt, wo man konzentriert arbeiten konnte. Eine Loud Zone, wo man untereinander kollaborieren konnte. Völlig abgefahrene Meetingräume, so ein Tuk-Tuk oder eine Skikabine von Google oder Down Under Room oder ein Feng Shui Boardroom. Und wir haben aber, und das fand ich das glaube ich, einflussreichste war, wir hatten ein Experience Center, also einen unserer klassischen Retail-Outlets, unserem eigenen Outlets, ins Büro gebaut. Weil die Menschen kamen aus der ganzen Welt, die kannten Miele nicht, die kannten die Produktvielfalt nicht, die Qualität nicht, die mussten die selber erleben. Und die Waschmaschinen, wir haben neuen Waschmaschinen gehabt, oder haben neuen Waschmaschinen, und die neuen Waschmaschinen laufen jeden Tag. Die heißt, die Mitarbeiter kommen und waschen.
Ist das nachhaltig?
Ja.
Okay.
Ob sie zu Hause waschen oder...
Nein, alles gut.
Und die Miele-Waschmaschinen sind sehr nachhaltig. Ja. Ja. Also von daher, wir haben das Produkt erlebbar gemacht, die Zusammenarbeit, deswegen auch diese 3 Tage im Office, Zielsetzung, und haben viel zusammen gekocht, viel Events gehabt und die Teams so zusammengebracht und immer wieder bunt gemischt.
Cool. Du hast auch erwähnt, dass ihr habt Miele Excel auch erheblich wachsen lassen. Das heißt, ich glaube, den Umsatz verdreifacht.
Nee, verdoppelt.
Verdoppelt. Und berichte mich auch gerne, und dabei auch nicht unbeträchtlich im Prozentsatz unter dem Budget geblieben.
Ja.
Dabei, was ja eigentlich ein Traum ist.
Ja.
Ja. Welche Strategie hat denn zu diesem Ergebnis geführt? Also, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Das sind ja schon, sag mal, Vergleichswerte, die Schere sozusagen, die sich ja viele Unternehmer eigentlich wünschen.
Absolut. Also, wir sind erstmal konservativ natürlich rangegangen, weil wir noch gar nicht wussten, ob dieses Konstrukt in dieser Form und dieser Geschwindigkeit so funktioniert. Und haben natürlich auch durch die Talente, die wir hatten, durch die Teams, auch durch die Zusammenarbeit, eine ganz andere Passion gehabt, um Dinge umzusetzen. Und wir haben dann gesehen, dass das zu Effekten geführt hat, die wir zwar prognostiziert haben, dass die eintreten, aber nicht so schnell. Also einmal die Geschwindigkeit war ein Riesenfaktor. Das zweite war beim Einsparen, dass wir proaktiv Dinge hinterfragt haben. Ein Beispiel: im Büro haben wir gebrauchte Tische gekauft und gebrauchte Stühle.
Ah, okay.
Also warum, was ist an einem Stuhl, der 2 Jahre alt ist, von Vitra, schlecht, wenn der gebraucht ist? Oder der Tisch oder andere Anrichtungselemente. Also das war so die Herangehensweise auch vom Denken her. Und wir waren extrem transparent und konnten dann sehen, okay, wo sind wir aus diesem Budgetrahmen am rausgleiten, konnten relativ schnell reagieren darauf. Und haben sehr aktiv auch mit unseren Ländergesellschaften zusammengearbeitet, wie können wir das effizienter gestalten.
Okay. Und du hast ja vorher noch die Churn Rate, die niedrige, bei euch erwähnt. Ich denke auch, hast ja auch ein bisschen auch erklärt, also wie ihr arbeitet, was ihr auch für ein Umfeld geschaffen hat, sodass die Leute sozusagen auch diese Höchstleistung auch bringen wollen.
Ja.
Ja, das ist ja die nicht können, sondern wollen.
Genau.
Es ist immer so ein abgegriffener Begriff, aber Innovationskultur. Ja, also Mitarbeiter werden ja ermutigt, zumeist ja durch eine Kultur, die geschaffen wird, in dem auch Fehler erlaubt sind. Ja, und man vielleicht auch an Innovation mitarbeiten kann. Also das heißt ja, wenn ihr ja Spitzenkräfte einstellt, dann ist ja die Flughöhe von das, was solche Leute interessiert, was sie erreichen wollen, ja eine andere, als wenn du sagst, okay, wir brauchen jetzt einen Entwickler.
Absolut.
Ja? Also jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern du musst ja unterschiedliche Flughöhen bieten.
Ja, also, wir haben aber die unsere Mitarbeiter selbst befähigt, diese Flughöhen zu bestimmen.
Okay.
Das ist der eine. Das zweite ist, wir haben sie sehr tief begleitet in ihrer eigenen Entwicklung, sicherzustellen, dass sie nicht aufhören zu lernen, dass sie konstant sich weiterentwickeln. Wir haben da Rahmenbedingungen geschaffen, wir haben Budgets zur Verfügung gestellt, um die Talente die nächsten 2, 3 Level zu bringen. Und damit kam natürlich automatisch Innovation, weil sie haben dann neue Dinge gelernt, neue Methoden, neue Sichtweisen, haben sich mit anderen Menschen auch ausgetauscht, die haben Vorträge gehalten auf Konferenzen und haben dadurch Feedback bekommen. Und das ist natürlich etwas, was die Organisation mitgenommen hat. Und ein Beispiel war, wir haben die Miele-Webseite cookieless gebaut. Das ist halt weit voraus, wo alle mussten. Wir haben Server-Side-Tracking implementiert und trotzdem konnten wir genau tracken, wie sich das Benutzerverhalten sich entwickelt. Und aber nicht mehr über Cookies und nicht mehr über personenbezogene Daten, sondern über Serververhalten und Verhalten auf der Webseite und kleine Kohorten und so weiter. Und das erfordert eine Passion, um das wirklich durchzusetzen.
Ja.
War auch nicht reibungslos, weil die Leute, die vorher auf Cookie-Daten alles aufgebaut haben, natürlich sagen, hey, mir fehlen ein paar Informationen.
Ja, vor allem auch, wenn du das Thema Sales-Marketing betreibst und das ist halt genau das Thema.
Aber es hat funktioniert und wir haben die Daten bekommen, wir haben die Auswertung bekommen und das hat erstmal Geld gekostet, am Ende aber wieder Geld gespart.
Okay.
Und wir haben die Privatsphäre unserer Endkunden sehr ernst genommen.
Das heißt, ihr habt auch direktes Feedback verarbeitet?
Ja.
Okay. Habt ihr das mit initiiert dann sozusagen, diesen, ich sag mal, Customer Success Faktor mit rein?
Eine eigene Abteilung für gehabt.
Okay,
die hat Umfragen auf der Webseite gemacht oder E-Mails rausgeschickt.
Okay. Und habt ihr auch Rückläufe bekommen?
Sehr viel.
Okay. Weil das ist ja mitunter auch eine Herausforderung.
Ja, wir haben es aber von vornherein die richtige Tool-Landschaft aufgebaut, die richtigen Prozesse aufgebaut und das dann integriert und dann auch wieder mit den Partnern in den verschiedenen Fachbereichen bei uns zusammen entwickelt.
Würdest du sagen, dass auch globale Trends, die ihr sicherlich auch im Auge habt, auch einen Einfluss oder einen größten Einfluss auf Mielex haben? Oder wie bereitet ihr euch darauf vor, auch wirklich am Puls der Zeit zu sein, zu bleiben oder vielleicht einen Schritt drüber zu sein?
Ja, wir haben ja eben über Simplicity gesprochen.
Ja.
Wenn wir allen globalen Trends gefolgt wären, würden wir in eine Komplexität kommen, die wir nicht mehr managen könnten, also nicht wirtschaftlich sinnvoll. Das heißt, wir haben uns genau angeguckt, was hat denn für uns welchen Impact, woran glauben wir und was müssen wir davon umsetzen, um wirklich nach vorne zu kommen. Und haben dann uns auf sehr wenige Trends, wie zum Beispiel Cookieless oder Server-Side-Tracking, Privatsphäre, fokussiert und haben die dann konsequent umgesetzt. Wenn wir sagen, zum Beispiel, anderes Beispiel, wir haben nicht die Media-Budgets einsetzen müssen, um die Umsätze zu generieren, haben wir das kompensiert über Conversion Rate. Das heißt, wir haben die Conversion Rate gesteigert und brauchten dafür weniger Media-Budget, um die Ziele zu erreichen.
Mhm.
Oder wir haben mehr Transparenz reingebracht. Aber wir sind jetzt nicht auf jeden Innovationstrend draufgesprungen, weil das auch zu sehr ablenkt.
Wie siehst du dann Richtung KI aus?
Ja.
Kommt man ja nicht mehr dran vorbei.
Kommt man nicht dran vorbei, ist in unserem Umfeld, sag ich mal, sehr vorsichtig zu betrachten, weil es noch keine ethnische und keine rechtliche Regelung dafür gibt für Corporate-Umfelder. Das heißt, wir haben viele unserer Mitarbeiter nutzen es privat, haben dadurch Erfahrung gesammelt. Es war bei uns aber, ich sage, die klassischen Generative AI-Tools wie ChatGPT, Gemini, Anthropic oder was auch immer, war nicht im Alltag aktiv. Was wir aber gemacht haben, ist natürlich, wir haben Datenmodelle gebaut, Machine Learning Modelle und haben die gegen Algorithmen und Methoden laufen lassen, um dann Optimierung durchzuführen, um zu gucken, was sind Journey-Läufe oder wo müssen wir Content optimieren oder was können wir aus unseren Daten, die wir gesammelt haben, rausziehen an Learnings, das schon.
Nochmal kurz beim Thema KI bleibend, die Branche, in der Miele sich befindet. Wo siehst du aus deiner Sicht das größte Potenzial von KI in der Zukunft oder in den nächsten 10 Jahren, sagen wir mal so?
Nutzerverhalten aus den Geräten zu ziehen, das Smart Home, das sind nicht wir, sondern Smart Home ist eine eigene Abteilung bei uns, die sich darum kümmert. Und die sehen, wie die Geräte genutzt werden und können dann sagen, okay, was machen die Leute mit den Geräten? Machen die mehr Pizza oder mehr Pommes oder machen die Baguette oder Croissant oder machen die einfach nur irgendwas warm oder kochen die wirklich da drin? Das ist ja das eine. Ja. Aber auch was Reinigungsverhalten angeht und so, dass darauf dann die Produkte zu entwickeln. Also ich glaube, da ist ein riesen Mehrwert drin.
Also auch das Thema quasi UX logischerweise auch. Ja. Denke ich mir, ich sehe es ja selber, ja, also wenn ich zu Hause Maschinen habe, natürlich Familie.
Natürlich.
Ja, natürlich Familie. Und die Kundendaten beeinflussen ja auch, denke ich mal, gehen ja in Analysen rein für das Produktdesign, ja, denke ich mal. Also das hängt ja alles zusammen, ne? Also, und dann, wie du hast ja auch die Feedback-Schleifen mit Kunden und sozusagen erwähnt, das ist ja wirklich dann auch eine Kombination, stelle ich mir vor, aus wirklich harten Daten, Produktdesign-Iteration, basierend auch auf Kundenschleifen, die man dreht, etc. etc. Also viele, sag mal, Data Points, die da zusammenfließen können, die dann nachher halt auch die Weiterentwicklung von Produkten näher an, ich sag mal, an die mittlerweile sich immer stetig verändernden Anforderungen der Kunden ja auch ausrichten.
Aber das ist eine riesen Herausforderung, weil du hast eine ganz andere Anforderung in Japan.
Genau, ja.
Also an die Geräte, schon mal Maße und so weiter, Strom, wie in Deutschland oder in Australien, wo die Kühlschränke bestimmte Größe haben, aber auch die thermischen Bedingungen anders sind. Oder das Verhalten, also die brauchen viel mehr Eis und Kühle, weil sie trinken, weil es so warm ist.
Ja.
Während dann in Nordics ganz andere Bedingungen sind, ja.
Und es muss trotzdem halt für jeden Markt einfach verständlich sein, ja, in der Bedienung.
Ja, und skalierbar als Business-Plattform.
Ja.
du kannst, du brauchst ja nicht für jedes Land einen anderen Kühlschrank. Das geht ja gar nicht.
Ja.
Also das, da ist die echt, da kann KI in der Zukunft eine Riesenrolle spielen, wie man da die größten Überlagerungen schafft und den größten Mehrwert und Nutzen für den Kunden.
Cool. Ich würde gerne nochmal auf MeetX mal ganz kurz zurückkommen, und zwar ein Thema, was mich immer interessiert, ist ja, Erfolg ist ja messbar. Erfolg, Messbarkeit erfolgt durch KPIs. Ja? So, welche Haupt-KPIs habt ihr denn bei MeetX oder wonach richtet ihr quasi den Erfolg aus?
Also wir haben einmal natürlich die transaktionalen Werte wie ROAS, Return of Advertising Spend, Cost per Sale, Cost per Lead, also die Performance-getriebenen, Conversion Rate, Verweildauer. Das sind Dinge, aber natürlich auch Markenwerte. Ja? Also wie wird die Marke wahrgenommen, Gesundheit der Marke, wie ist das Nutzerverhalten, das zu verbessern. Aber andere Werte operativ gesehen, Velocity, also wie lange haben wir gebraucht für ein Ticket, wie viele Tickets haben wir offen, wie schnell haben wir die abgearbeitet. Und das kam dann später noch dazu, dass wir ein Bewertungssystem angefangen haben jetzt einzubauen, dass einmal derjenige, der das Ticket stellt, bewertet, wie schnell wurde und wie gut wurde das Ticket umgesetzt, aber auch derjenige, dem das Ticket zugeschrieben wurde, sagt, wie gut war die Beschreibung des Tickets, die Aufgabe und wie gut war die Zusammenarbeit, also dieses Uber-Modell.
Ja, wollte ich gerade sagen, das geht auch irgendwo her.
Genau, ja. In die Zusammenarbeit einzubauen und damit halt auch diese Transparenz wieder zu treiben. Ja.
Macht aber durchaus Sinn.
Ja, absolut. Ja. Mal gucken, wie sie alle reagieren dann.
Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, gell? Das ist ja die Sache. Also Feedback ist ja meistens normalerweise ein Dialog.
Sollte sein,
idealerweise. Sollte, ja, sollte es sein. Ganz kurz nochmal auf die Rolle von MeetX bezüglich der zukünftigen auch Gesamtstrategie des Unternehmens. Also wie siehst du oder was ist dann genau die Rolle von MeetX perspektivisch betrachtet im Unternehmen?
Ich würde sie auf drei Beine stellen. Die erste ist die Direct-to-Consumer-Ausrichtung. Das heißt, das ganze Thema eigener Webshop, Partner, Marketplaces, alles was digital direkt mit dem Konsumenten interagiert, dass das durch die MeetX geführt, getrieben und entwickelt wird. Das zweite ist, ein essentieller Bestandteil der Digitalisierungsstrategie des Unternehmens zu sein. Zusammen mit der IT, mit Smart Home, die Produktentwicklung machen und natürlich mit allen anderen Partnern und Business Units, aber da einen ganz festen Platz in der Ausrichtung des Unternehmens zu haben, weil wir natürlich sehr, sehr eng am Kunden sind. Und das dritte ist, die Kultur mitzutreiben, Dinge, die Richtung Agilität, neue Methoden, neue andere Art zu denken, an Probleme heranzugehen, dieses Unternehmen mitzunehmen. Und das sind die drei großen Standbeine für MeetX.
Okay. Man merkt, du bist auch mit Feuer dabei.
Ja.
Jetzt kommen wir langsam, glaube ich, zum Ende der Podcast-Folge. Ich glaube, wir könnten eine ganze Reihe draus machen. Vielleicht machen wir das auch, wer
Vielleicht.
Weiß.
Vielleicht.
Aber gerne nochmal auf dich persönlich zu sprechen zu kommen. Was mich noch interessieren würde, ist halt, du hast ja aus meiner Sicht einen unglaublichen Erfolg da mit MeetX sozusagen kreiert, was sicherlich nicht immer einfach war, was natürlich auch viel Arbeit, Herzblut, Blut, Schweiß und Tränen, aber auch viele Erfolge nach sich gebracht hat. Wenn uns jetzt zum Beispiel andere Führungskräfte draußen zuhören, die es eben gerade vor der Herausforderung sind, Transformationen zu leiten, welche Ratschläge würdest du geben?
Wow, also ich kann ja nur aus meiner Sicht berichten, weil Ratschläge würde ich das gar nicht nennen. Ich kann nur sagen, was bei mir funktioniert hat. Ich bin immer vorsichtig, weil ich kann den Kontext. Aber für mich persönlich war es sehr wichtig, dass ich weiß, wovon ich rede, dass ich sehr eng an der Umsetzung bin, dass ich mich involviere und verstehe, was dort passiert, um es beurteilen zu können, um mir eine Meinung bilden zu können, die ich auch vertreten kann, um dann führen zu können. Das heißt, mein Führungsstil war sehr stark auf Nähe, Interaktion, Empathie, Verbindung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Fakten, Daten aus der Organisation, hohe Transparenz. Das war so der Grundstein für unseren Erfolg und Geschwindigkeit. Ich wollte, genauso wie du gesagt hast, wir wollten schnell loslaufen, aber wenn wir sehen, wir rennen in die falsche Richtung, fail fast, das habe ich damals von Mark gelernt, fail fast war ja ein Riesenposter auch bei Facebook, fail fast und break fast. Und das wollten wir halt auch schnell lernen, wenn wir in die falsche Richtung, dass wir stoppen können. Und nicht erst was entwickeln und dann hinterher sagen, passt nicht zum Markt oder der Markt hat sich verändert. Und das war unsere Quintessenz. Die Nähe zu dem Team, zu verstehen, was passiert und selber mitreden zu können, war für mich eine Grundlage ist, und das geht nur, wenn es sehr einfach ist. Wenn du eine Komplexität aufbaust, wenn du so vielschichtig bist, so viele Menschen involvierst, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Ja. Weil du musst ja irgendwann auch Entscheidungen treffen, denke ich. Ne? Also das ist natürlich klar, es ist gut, alles zu involvieren, aber irgendwer muss ja nachher auch eine Entscheidung treffen, welche Richtung es geht.
Ja, wenn du aber Daten hast und eine gute Intuition on top drauf setzt, wenn es mal nicht die Daten aussagekräftig genug sind, dann hast du eine gute Basis für Entscheidungen zu fällen. Wir haben sehr viele unkonventionelle Entscheidungen gefällt, die auch nicht immer jederzeit in der Organisation für direkte Liebe, Gegenliebe oder für Zustimmung gesorgt haben. Aber am Ende war mir wichtig, dass der Impact, den wir generieren, dass der das widerspiegelt, was wir als Ziel gesetzt haben. Und dann geht man auch gerne mal einen unkonventionellen Weg, aber der Erfolg gibt uns dann ja recht.
Super, also das sind perfekte Schlussworte, würde ich sagen. Simon, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war aus meiner Sicht super spannend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag, hoffentlich bis bald.
Ja, hoffentlich bis bald.
Dankeschön.
Danke dir, Kai.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.